Wir dürfen uns jetzt auf unseren Text konzentrieren, den Predigttext, wo es auch um echte Sicherheit, echte Freude geht. Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr Jesus, und wir bitten dich darum, dass du uns jetzt ein Herz für dein Wort schenkst und ein Wort für unser Herz. Amen. Staatsfeind Nummer 1. Wer oder was könnte das sein? Nein, es ist keine Gruppe, keine Organisation, kein Virus. Der Staatsfeind Nummer 1 unseres Landes ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit derselbe wie in allen anderen Ländern auch. Die Sorge. Keine Regierung hat zu jener Zeit nicht irgendwie damit zu kämpfen gehabt, sei es die soziale, finanzielle, außenpolitische, innenpolitische Sorge, so auch heute im Jahr 2023. Unser Land ächzt unter der Sorgenlast, teils echter, teils selbst auferlegter, ideologischer Natur. Energiesorgen, innenpolitische Sicherheit, Stichwort Silvesternacht. Das sind die Geldsorgen, deren sich der Staat durch Inflation zu entledigen sucht, indem er durch Geldentwertungen für die Entschuldigung des Staats oder Entschuldung des Staats sorgt, aber durch die Inflation entschuldigt sich der Staat nicht bei der Bevölkerung, sondern eher durch die Bevölkerung. Und ja, wenn man das zusammennimmt, letzte Woche hatte ich ein Telefonat mit einem Bäckermeister, der angesichts dieser ganzen Situation, Energie, Inflation, besorgt ist um seinen Beruf. Dem es nachgeht bis in den Schlaf. Es ist kaum übersehbar, wie viele Betroffene in unserem Land von dem Chaos der vergangenen Jahre von Sorgen beladen sind und teils sogar am Abgrund ihrer Existenz stehen und sorgenvoll in die Zukunft blicken. Sorgen. Sorgen können eine Regierung, ein Land, eine ganze Generation auffressen, spalten und zerstören, aber vom Größeren zum Kleineren gedacht, von den Sorgen unserer sogenannten Demokratie zu deiner persönlichen Biografie. Was sind deine Sorgen 2023? Wie du die Nebenkostenabrechnung zahlen kannst? Wie schützt man die Kinder vor dem übergriffigen Staat oder wie bereitet man sie auf die Härte der Realität vor? Wie komme ich mit diesem oder mit jenem persönlichen Rückschlag zurecht? Welchen Schritt soll ich als nächstes gehen? Bevor wir das Jahr 2023 jetzt erobern, stehen wir erneut in einer Situation, ähnlich wie Israel, kurz vor der Landnahme Kanaans. Damals wurden 12 Kundschafter ausgesandt, um das Land zu erkundigen und Bericht zu erstatten. 10 hatten eine Botschaft voller Angst, Sorgen, Einschüchterung und Panik. 2 dagegen hielten treu dagegen, mit einer zuversichtlichen Bekenntnis zu einem Gott, der größer ist als sämtliche Sorgen und Problemberge. Die Mehrheit der Bevölkerung ließ sich damals von dieser Panikmache der 10 Botschafter in eine Schockstarre, in Handlungsunfähigkeit treiben. Aber die beiden Botschafter, die ihrem Gott vertrauten, blieben im Recht. Auch heute brauchen wir solche entscheidenden Botschafter, die uns die Wahrheit zumuten. Botschafter, die der Gemeinde Jesu helfen, die Reihen zu schließen, den Blick nach vorne, weg von unnötigen Sorgen zu lenken Und der Text aus Matthäus 6 ist ein solcher Botschafter. Er will uns heute seine Agenda und damit auch unseren Predigttitel mit großen Buchstaben vor Augen malen, Sorgen besiegen. Warum müssen Sorgen besiegt werden? Weil Jesus uns in Matthäus 6 dreimal zuruft, sorgt euch nicht. Sorgen meint an dieser Stelle, sich von den Gedanken, ob wir den Morgen erleben werden, ob was da ist, reicht, voll und ganz bestimmen lassen. Sorgen lähmen. Sorgen treiben in die Schockstarre. Hindern Entscheidungen zu treffen. Sind unproduktiv, Sorgen sind unnötig, Sorgen sind sinnlos. Unser Predigttext ist eingebettet in die sogenannte Bergpredigt. Jesus steht mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge am See Genezareth an einem Berg. Und die Geografie dieser Umgebung wird in unserem Abschnitt noch eine wichtige Rolle spielen. Jesus hält einen eindrücklichen Anschauungsunterricht und legt in seiner Predigt die Lehre über das Reich Gottes dar, indem er seinen Zuhörern klar macht, dass seine Lehre direkt an das Alte Testament anknüpft. Er korrigiert das verwaschene religiöse Denken seiner Zeit und zeigt den Menschen, wie sie in das Reich Gottes kommen und was Gottes Maßstab und Anspruch ist. Der direkte Kontext von unserem Text beschreibt den Umgang mit Hab und Gut. Das verwerfliche Sammeln von Schätzen auf der Welt, die sowieso verrotten und daher unnötig gesammelt werden. Matthäus 6, Vers 24 dient als Bindeglied zu unserem heutigen Text, in dem Jesus zusammenfasst, wir haben es vorhin gehört, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist ein aramäisches Wort für Reichtum und Besitz. Der Gedanke, den er in den folgenden Versen also ausführt, ist, wenn das Schätze sammeln auf Erden deine Agenda ist, dein Ziel, dein Lebenssinn bestimmt, dann ist die Sorge und die Angst darum die Atmosphäre, in der du leben musst. Bevor ein Mensch vor der ewigen Hölle gerettet wird, dreht sich der Kampf um die Frage Himmel oder Hölle. Wenn ein Mensch dann Christ geworden ist und der ewigen Verdammnis entronnen ist, tobt der Kampf um die Frage Himmel oder Erde. Was ist dein Lebensziel? Wofür lebst du? Ist es für dich hier eine Durchgangsstation? Oder nistest du dich im Hier und Jetzt ein, ohne an die Ewigkeit zu denken? Achtung, Jesus wird uns in den folgenden Versen nicht einfach auf den Himmel vertrösten. Jesus ist Realist. Er weiß, dass wir in einer gefallenen Welt voller Tische und Bänke und Probleme leben. Aber er hilft uns mit Matthäus 6, unser Gedankenmobiliar zu sortieren und aufzuräumen, um unsere Sorgen zu besiegen. Um unsere Sorgen besiegen zu können, brauchen wir eine schlagkräftige Taktik. Wir brauchen eine Taktik, die mehr zu bieten hat als Seifenblasenaussage wie positives Denken. Don't worry, be happy and let go and let God. Gottes Wort ist genug. Es reicht auch für dich, heute, morgen und auch übermorgen. Wir bekommen die Taktik, womit wir falsche Sorgen besiegen können, im Dreitakt diktiert. Und der erste lautet, falsche Sorgen sind sinnlos. Ich lese Vers 25 bis 31 und 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Darum sollt ihr euch nicht sorgen, Vers 34, um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Mit diesem Wort, darum, knüpft Jesus an den Kontext an. Darum meint das jetzt hier im Licht des bisher Gesagten, also angesichts des Umgangs mit Hab und Gut, sage ich euch, sorgt euch nicht. Das sorgt euch nicht aus Vers 25, 31 und 34 ist wie so eine Klammer. Und Jesus hält seinen Zuhörern dieses starke Verbot vor, sorgt euch nicht. Das griechische Wort merimenao, was wir hier finden, finden wir ganze 6 Mal in diesem Text. Und eine Wortstudie im Neuen Testament zeigt, dass es sowohl positiv als auch negativ verwendet werden kann. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Jesus legt uns es hier mit einer Verneinung zunächst vor. Er legt den Finger in die Wunde und sagt, sorgt euch nicht. Es gibt Sorgen, von denen wir uns fernhalten sollen. Es gibt Gedanken, die wir lernen müssen, aus dem Gedankenhaus zu weisen, weil sie uns krank machen und vom eigentlichen Auftrag ablenken. Was sind das für Sorgen? Vers 25 nennt uns 3 Essen, Trinken, Kleidung. Warum geht Jesus so gegen die Sorge um das leibliche Wohl vor? Es ist doch das Natürlichste, dass wenn man Hunger oder Durst hat oder mal eine Hose kaputt geht, sich Gedanken macht, wie man eben Abhilfe schaffen kann. Gott hat doch selbst dafür gesorgt, dass Adam und Eva am Anfang auch Kleidung bekommen haben. Wir leben doch nicht in einem Schlaraffenland und uns fallen nun mal nicht die Bananen ohne unser Zutun in den Schoß und die gebratenen Hähnchen fliegen uns auch nicht in den Mund. Und überhaupt heißt es nicht, dass wir auch im Vater unser beten sollen, unser täglich Brot gib uns heute. Was ist das Problem, was Jesus hier adressiert? Das Problem ist, dass Jesus die Verben essen, trinken und sich kleiden in Verbindung mit dem griechischen Wort Psyche, Leben, bringt und damit einen umfassenden Lebensstil charakterisiert. Er warnt also vor dem Leben, das sich lediglich durch Essen, Trinken und Shoppen gehen definiert. Es ist ein Leben, das sich im letzten, am sprichwörtlichen Mammon, am Besitz vergreift und Gott und echtes Gottvertrauen ausklammert oder lediglich als frommen Talisman an sich trägt. Dieses Sorgen ist eitel und sinnlos. Es führt zu prallvollen Häusern, Schränken, aber nicht zu einem ruhigen Herzen. Es ist, um die rhetorische Frage von Vers 27 nochmal aufzugreifen, wie als wenn man durch seine Sorgen seine Lebenszeit verlängern könnte. Unmöglich. Durch Sorgen können wir unsere Lebenszeit nicht verlängern, sondern eher verkürzen. Man sagt ja sprichwörtlich, dass sich einer zu Tode sorgt. So viel Sorgen kann zu Sodbrennen, Magengeschwüren, Herzinfarkt führen. Und doch gibt es wohl kaum einen unter uns, der nicht irgendwie mit ihnen zu kämpfen hat. Man pflegt hier und dort über das deutsche Volk ja halb lachend, halb weinend zu sagen, wir sind ein Volk von Denkern, wir denken ganz selbstlos nur daran, was andere wohl über uns denken. Kein anderer als Wolfgang Goethe hat in einem Gedicht in seinem Werk Faust das Wesen der Sorge eindrücklich beschrieben. Es passt, wie man umgangssprachlich auch zu sagen pflegt, wie die Faust aufs Auge und verdeutlicht die Allgegenwart und Heimtücke der nagenden, plagenden Sorge. Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, dort wirket sie geheime Schmerzen. Unruhig wiegt sie sich und stört Luft und Ruhe. Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, sie mag als Haus, Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, Dolch und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft. Und was du nie verlierst, das musst du stets beweinen. Wie passend trifft selbst ein gottloser Landsmann wie Goethe den Sorgennagel damit auf den Kopf. Falsche Sorgen sind sinnlos. Und von so einem gottlosen, sinnlosen Sorgen, das alles tun und denken vereinnahmt und bestimmt, warnt Jesus. Ja, er verbietet es sogar all denjenigen, die ihm nachfolgen wollen. Es gibt falsche Sorgen, die sich dadurch enttarnen lassen, dass wir feststellen, dass sie unser Gedanken, sämtliche Gespräche dominieren. Und zu diesen gehört der pausenlose Teufelkreis um den täglichen Lebenserhalt. Was soll ich essen? Was ist die neueste Mode? Wie die neueste Technik? Wann endlich wird das neueste Haus gebaut? Kann es nicht sein, dass man früher viel weniger hatte, zufriedener war, weshalb Gott mehr vertraute? Heutzutage hat man alles und ist unzufrieden und fürchtet die Zukunft, anstatt Gott zu vertrauen. Wie recht hat Georg Neumark, als er dichtete, was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach, wir machen unser Kreuz und Leid, nur größer durch die Traurigkeit. Diese falschen Sorgen aus 25, 27, 28 und nochmal 34 sind im Grunde genommen mit einer falschen Prioritätensetzung verbunden. Und Lukas berichtet uns in seinem Evangelium in Kapitel 10, 41 einmal in einem plastischen Beispiel davon, wie Jesus zu Gast bei Martha und Maria war und er Bibelstunde hält. Maria saß dabei, hörte zu. Martha aber war pausenlos beschäftigt und empörte sich über Marias Sorgenlosigkeit. Vielleicht sorgte sich Martha während der Predigt um den Kindergottesdienst oder die Vorbereitung und die Ordnung im Haus. Aber der Text legt uns doch eher nahe, dass der Kirchenkaffee war. Aber Jesus ermahnt sie, dass sie während der Predigt zur falschen Zeit für die falschen Dinge gesorgt hat. Sie soll ihre Prioritätensetzung überprüfen. Falsche Sorgen sind ein Hinweis auf eine falsche Prioritätensetzung. Welchen Gedanken gibst du deiner Aufmerksamkeit? Den Weg zum Gottesdienst oder auch während der Predigt teilweise, dass man morgen kochen soll, warum du dies oder jenes gestern nicht erledigt hast? Falsche Sorgen sind Gedanken und Zeitröber, die uns unnütze Lebenszeit abknapsen. Und Warren Risby schreibt es einmal so passend in seinem Kommentar: Der moderne, sorgenvolle Mensch kreuzigt sich zwischen zwei Gaunern, dem Bedauern von gestern und dem Sorgen über den Morgen. Falsche Sorgen nähren jene Grübelgaunerei, die man hier und dort mit falschen Mitteln vergeblich zu vertreiben sucht. Aber Sorgen lassen sich nicht mit Alkohol ertränken. Sorgen lassen sich auch nicht mit Gold verkaufen, noch durch Hurerei befriedigen oder durch Netflix ablenken. Sich sinnlos sorgen, wie Jesus es definiert, führt dazu, dass du Zinsen für Schulden zahlst, die du möglicherweise nie machen wirst. Sorgen sind sinnlos. Sich unnötig Sorgen zu machen, nimmt dem morgigen Tag nicht die Sorge. Nee, es nimmt dem heutigen Tag die Kraft. Wie aber können wir, wenn wir die falschen Sorgen als solche erkannt haben, davon jetzt Abstand bekommen? Wie können wir falsche Sorgen entsorgen? Jesus sagt ja zu Recht in Vers 34, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat und weil jeder Tag seine eigene Sorge hat, seine Plage, ja wirklich sogar seine Übelhaftigkeit hat, sollen wir aufhören damit. Was kann uns da helfen? Der Psalmist aus Psalm 94 sagt einmal: Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Und genau diesen Trost, der uns von einem falschen Sorgenballast befreien soll und unser Marschgepäck für 2023 erleichtern soll, will uns der Herr Jesus jetzt schenken. Jesus lenkt unseren Blick durch Gottes Wort auf die Schöpfung und die Größe des Schöpfers. Es ist ein wunderbarer Anschauungsunterricht, der in seiner vollen Farbpracht den Hörern den rechten Ausweg vor Augen malt. Nachdem Jesus uns gezeigt hat, dass falsche Sorgen sinnlos sind, führt er uns weiter zur nächsten Abteilung der göttlichen Entsorgungstaktik. Falsche Sorgen sind sinnlos, denn Gottes Sorgen ist konkurrenzlos. Ich lese Vers 26 bis Vers 32 noch einmal. Und Jesus sagt an dieser Stelle: Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Vielleicht hat Petrus an diesen Abschnitt gedacht, als er in seinem ersten Petrusbrief schrieb: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und die Hilfestellung, die uns Jesus hier gibt, lehrt uns anhand der Natur, die Dinge ins richtige Licht zu rücken. Gott kümmert sich um uns. Das macht Jesus an zwei Bildern uns deutlich, die seinen Zuhörern damals auch greifbar nahe waren. Das sind zum einen die Vögel des Himmels aus Vers 26. An ihnen macht Jesus die Sorge um die Verpflegung deutlich. Jesus sagt: Seht hin, seht, wie sie fliegen. Seht, wie sie weder säen, sammeln noch ernten, aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Jesus befindet sich am See Genezareth, hält quasi Kirche im Grün und spricht zu den Menschen, die die Gegend gut kennen. Nördlich vom See Genezareth gelegen befindet sich das sogenannte Hulatal. Das ist eine Kreuzung der Vogelwanderung. Das Hulatal ist bis heute in modernen Israel noch wahrlich ein Rastplatz für Zugvögel, die auf der Durchreise von Afrika nach Europa und wieder zurück einen Zwischenstopp einlegen. Israel, insbesondere Nordgaliläa, war dafür ein Ort, an dem die Zugvögel zu gegebener Zeit in Scharen zu sehen waren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verweist Jesus auf gerade sie. Man muss sich Vers 26 nochmal vor Augen führen. Als ob Jesus eben die eine Schar von Kraniche oder Störche oder Pelikane, vielleicht sogar auch Möwen, in ihren Formen und Farben im Himmel vorüberziehen sieht und er zeigt auf sie und sagt, seht euch die Vögel des Himmels an, lernt von ihnen. Und er argumentiert hier vom Kleineren zum Größeren, wenn der Vater im Himmel sich der Vögel des Himmels annimmt, wie viel mehr nimmt er sich euch an, die ihr ein Bürgerrecht im Himmel haben sollt? Und da kommt auch schon das zweite Anschauungsbild aus Vers 28. Er weist auf die Lilien des Feldes, wobei Jesus die Sorge um die Kleidung entkräftet. Die Lilien des Feldes kleiden den See Genezareth in voller Herrlichkeit. Auch hier muss Jesus nur auf das natürliche Gewächs in seiner Nähe gezeigt haben. Das Wort, das bei uns mit Lilie übersetzt wird, meint sehr wahrscheinlich den scharlachroten Mohn oder auch die wunderschönen Anemonen, die in ihrer vollen Herrlichkeit und Pracht die galiläischen Berge zieren. Allerdings haben wir hier für Ansehen in Vers 28 ein anderes Wort als in Vers 26. In Vers 26, wo Jesus auf die Vögel zeigt, sagt er, guckt sie euch an. In Vers 28 meint er ein genaues Betrachten. Geht hin, nehmt sie unter der Lupe, bestaunt sie. So sieht man die Pracht der Lilien schon aus der Ferne, aber Jesus lädt uns hier ja quasi zur Bundesgartenshow am See Genezareth ein. Wir dürfen aus der Ferne oder unter dem Mikroskop den Farbtopf und die Herrlichkeit des göttlichen Meisterwerks bewundern, was uns von unserem Misstrauen Gott gegenüber befreien soll. Was lernen wir von den Blumen des Feldes? Zunächst sieht man etwas nicht. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Das, was hier repräsentativ für den männlichen oder auch weiblichen Arbeitsgang steht, ist bei den Blumen so nicht zu finden. Aber Jesus legt in Vers 29 noch einen drauf. Jeder in Israel kannte den König Salomo. Salomo war für mindestens drei Dinge bekannt. Für seine Weisheit, für seinen Reichtum und für seine Schönheit und seine Herrlichkeit am Königshof. Ja, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius schreibt über Salomo, dass Salomo alle anderen Könige an Pracht und Reichtum weit übertraf. Und wenn ihr euch eben diesen Salomo vorstellt, sagt Jesus, selbst er war nicht mal in all seiner Herrlichkeit so gekleidet, wie es die Lilien auf dem Feld sind. Das muss man sich mal vorstellen. Aber hier kommt Vers 30. Gott, der das Gras des Feldes, wozu ja auch die Lilien und Blumen zählen, die größere Herrlichkeit haben als Salomo, heute so schön kleidet, lässt es morgen wieder verdorren. Es wird in den Ofen geworfen. Entweder ist damit das Heizen gemeint oder vielleicht auch der Wüstenwind Ramsin, der ab und zu mal vorbeibläst und das Gras und die Blumen verdorren lässt. Nun aber, wenn dieser Gott dieses kurzlebige Grün in Herrlichkeit und Pracht kleidet, wie viel mehr wird er es mit dem Geschöpf tun, das er eingesetzt hat zur Aufsicht der Bäume und Pflanzen und Tiere? Es ist wieder ein Argument vom Kleineren zum Größeren und vom Größeren zum Kleineren. Wenn Gott die Pflanze dafür sorgt, wie viel mehr für den Menschen? Und wenn er sich schon so schön kleidet, wie viel mehr euch? Jesus sagt quasi, ihr sorgt euch deswegen, weil ihr, statt auf den himmlischen Vater zu sehen, der weiß, was ihr nötigt habt, immer nur auf euren Leib seht. Hört auf damit. Seid nicht kleingläubig. Denkt nicht zu klein von eurem himmlischen Vater. Warum? Weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist. Jesus will uns hier den richtigen Blick im Kampf gegen die täglichen Sorgen geben. Du und ich, wir brauchen das. Wie eine Blume der Sonne folgt und dadurch zur vollen Entfaltung seiner Schönheit kommt, so können wir auch nur durch den vertrauensvollen Blick auf unseren himmlischen Vater loskommen von unseren Grübeleien. Das heißt nicht, dass wir auf dieser Erde ein sorgenfreies Leben werden nach dem Motto, ein Christleben ist eine Blumenwiese. Denn ist eine Sorge besiegt, lässt die nächste nicht lange auf sich warten. Sorgenfrei im absoluten Sinn wird es erst in der Ewigkeit geben. Luther sagte einmal so treffend, dass die Vögel der Sorgen und Kummers über dein Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester auf deinem Haupt bauen, das kannst du verhindern. Vers 32 nimmt den Faden noch einmal auf und sagt, dass so ein permanentes, sorgenvolles Treiben eben die Menschen charakterisiert, die Gott eigentlich gar nicht kennen. Diese Menschen identifiziert Jesus hier als die Heiden. Und wenn die Heiden sich so sorgenvoll verhalten und ihr Lebenszeit damit verspielen, sollen wir das eben gerade nicht tun. Warum? Vers 32, weil wir wissen, dass unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen. Unser Gott ist konkurrenzlos. Und wenn seine Güte in der Flora und Fauna, Vögel und Veilchen auf dem Feld gezeigt werden kann und uns vor Augen stellt, wie viel mehr wird sich dann Gott auch um die Krone der Schöpfung sorgen? Dann wird er auch für dich, der du nach seinem Ebenbild geschaffen bist, sorgen, dass es einen Ausweg gibt. Und selbst wenn dir morgen vielleicht sogar auch eine Kündigung vorgelegt werden sollte oder du irgendwann auch mal Insolvenz anlegen müsstest, dann ist das hart, aber dann wird er dich nicht verlassen und dich auch nicht aufgeben. Er wird dich auch weiter durchbringen und er hat es versprochen. Der Jesus will uns mit den vorliegenden Versen eigentlich eine heilige Sorgenlosigkeit lehren, indem er uns Gottes Fürsorge vor Augen malt und um unser Vertrauen wirbt. Ja, die Bibel kennt und lehrt eine heilige Sorgenlosigkeit, die bereit ist, die Sorgen ganz Gott zu überlassen. Aber Achtung, hier muss eine Warnung ausgesprochen werden. Damit meint Jesus nicht, dass wir nicht mehr arbeiten sollen. Das heißt nicht, dass wir faulenzen sollen. Wenn Jesus auf die Vögel verweist, meint er keinen Straußvogel, der seinen Kopf einfach in den Sand steckt und sich vor aller Verantwortung drückt. Sie ahnen es sicherlich schon, auch ein Vogel lebt nicht im Schlaraffenland und auch 2023 regnet es noch keine Würmer. Der Vogel ist ja ein Beispiel aus der Schriftlesung, was wir aus Psalm 104 gehört haben, der von Gott auch versorgt wird, wie die anderen Tiere. Und in Psalm 147,9 heißt es, dass sie zu Gott schreien. Ja, der berühmt-berüchtigte frühe Vogel, der sich zwar nicht um morgen sorgt, steht trotzdem morgens bereits im Morgengrauen auf und sucht den sprichwörtlichen Wurm, der ihm dann auch für diesen Tag reicht. Daher muss genau an dieser Stelle dem schwärmerischen Vorwand gewährt werden, ja, wenn wir uns nicht sorgen sollen, wieso sollten wir dann überhaupt noch uns kümmern, planen, beziehungsweise arbeiten und studieren? Wenn Gottes Fürsorge so groß ist, warum sollte ich mich denn auch um meine Kinder den Job oder auch das Studium kümmern? Genau dieser falsche Vorwand war es auch, was in Hesekiel 16 beschrieben wird. Gerade die sündhafte Haltung der Bewohner von Sodom, eine falsche, sorgenlose Ruhe, die Gottes Realität nicht ernst nimmt und sorgenlos und entspannt von sich weist. So schön und wichtig Ruhe sein mag, ist eine permanente Sorgenlosigkeit und Entspanntheit kein Zeichen für einen souveränen Charakter, sondern eher ein Zeichen dafür, dass man die Situation nicht ernst nimmt und Realität Gottes missachtet. Um eben diesen falschen Vorwand aus Jesu Worten abzuweisen, schrieb Hans Dannbaum in seinem Kommentar: Das Evangelium von der heiligen Sorgenlosigkeit ist kein Evangelium für Faulenzer, ist auch kein Evangelium für saumselige Leute, die bis gegen Mittag schlafen und meinen, dann kämen die gebratenen Tauben und flögen ihnen in den Mund. Nein, du sollst dich plagen und sollst es dir sau werden lassen auf Erde. Es ist auch nicht verboten durch das Evangelium das Vorsorgen und noch viel weniger das Fürsorgen, auch nicht das Besorgen, sondern verboten ist das Sorgen. Dass du als rechtschaffene Hausfrau Vorsorge treffen musst, das ist ganz selbstverständlich. Gott hat uns nun mal als Mensch mit Verstand geschaffen und Vernunft, dass wir unsere Scheunen bauen müssen, dass wir, wenn wir es vermögen, einmachen sollen, damit wir den Winter etwas zu essen haben, vorsorgen darf, ja muss die christliche Hausfrau. Und dass eine echte christliche Mutter fürsorglich ihr Kind umgibt mit der ganzen Liebe der fürsorglichen Pflege, ist doch selbstverständlich. Aber eins sollst du nicht: Sorgen. Denn mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Das sind eindringliche und klärende Worte, die an diese Stelle gehören. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn einer einen Turm baut, ein Haus, dann berechnet er die Kosten. Den Morgen oder den Winter planen. Das ist angesagt, wenn es möglich ist. Aber über morgen krankhaft sorgen gehört abgesagt. Aber nachdem wir den falschen Vorwand Gottes Sorgen Klammere unsere Verantwortung aus, entkräftet haben, wollen wir uns noch einmal durch Martin Luther den Blick fürs Detail am Beispiel des Vogels zu Herzen nehmen. In seiner prägnanten Art nimmt er das Bild des Vogels in Verbindung mit der göttlichen, konkurrenzlosen Fürsorge auf und ermahnt uns mit folgenden Worten, die uns noch einmal die Pointe des Textes vor Augen führt, uns einlädt. Luther schreibt: Da fliegen die Vögelein vor unseren Augen vorbei, uns zu keinen Ehren, dass wir wohl möchten unser Hütlein ihnen gegenüber abtun und zum Vöglein sagen: Mein lieber Herr Doktor, ich muss bekennen, dass ich die Kunst nicht kann, die du kannst. Du schläfst die Nacht über in deinem Nestlein ohne alle Sorge. Des Morgens stehst du wieder auf, bist fröhlich und guter Dinge, setzt dich auf ein Bäumelein, singst ein Lied, lobst und dankst Gott. Dann suchst du deine Nahrung und findest sie. Pfui, was habe ich alternah gelernt, dass ich das nicht auch tue? da ist doch so viel Ursache, da ich doch so viel Ursache dazu habe. Kann das Vögelein seine Sorge lassen und verhält sich in solchem Fall wie ein lebendiger Heiliger und hat doch weder Ackerscheuen, weder Kasten noch Keller. Warum tun wir das nicht auch so? Derselbe himmlische Vater will doch auch unser Küchenmeister und Kellner sein, wenn ihr es nur glauben wollt. Können wir uns am Beispiel von Luther und den Vögeln ein Beispiel dran nehmen? Übe dich doch einfach mal darin, am Morgen gleich nach dem Aufstehen, bevor die Sorgen anklopfen, dem Herrn ein Dankgebet zu sagen. Und am besten auch gleich noch ein Danklied zu singen. Ja, nimm dir beispielsweise ein Lied vor, das Gott die Sorge anbefiehlt. Befiehl dem Herrn dann die Sorgenlast getrost und übergib sie in seine Hände. Dann wirst du sehen, dass es ein gutes Gegenmittel ist. Hände falten ist besser als Sorgen falten. Befiehl dem Herrn dein Tageswerk an und dann lege los. Du wirst dann einen ganz neuen Blick sowohl auf die tägliche Arbeitslast als auch auf deinen Besitz bekommen. Hände falten statt Sorgen falten. Vers 32 erinnert uns daran, dass der himmlische Vater weiß, was wir brauchen, was wir benötigen. Und bitte übersehen Sie an dieser Stelle nicht diesen tiefen Trost, den uns Vers 32 bietet. Der himmlische Vater, er weiß es, um die Worte der Jahreslosung auch nochmal zu borgen, er sieht es. Dieselben Worte, dass er es weiß, verwendet Jesus nochmal in Matthäus 8, 6, Vers 8, wo das Wissen des Vaters uns auffordert, ja geradezu einlädt, es ihm im Gebet zu bringen. Hier lockt uns das Wissen des Vaters dazu, ihm unser ganzes Vertrauen zu schenken, dass der himmlische Vater weiß, was du in der jetzigen Situation brauchst. Das Balsam für die Seele. Das sind Worte, deren beruhigende Tragweite der folgenden tröstlichen Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg gleichen. Es wird nämlich erzählt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja Millionen von Menschen umgekommen sind, es viele Waisenkinder gab. Als die Alliierten dann nach Europa kamen, fanden sie sehr viele Kinder. Und als es um den Wiederaufbau Europas ging, bauten Hilfsbeamte verschiedene Lager, um für diese Kinder zu sorgen. Die Waisen erhielten die bestmöglichste Fürsorge, einschließlich der gesündesten Nahrung, aber die Verwalter eines dieser Lager wurden sehr beunruhigt, weil die Kinder nach wenigen Wochen nicht mehr schliefen, obwohl sie 3 Mahlzeiten am Tag, gute Kleidung und Hygiene und auch ein schönes Bett hatten. Es dauerte nicht lang, bis die Ursache und dann auch die Lösung gefunden wurde. Der Aufseher des Schlafsaals begann zur Schlafenszeit jedem Kind einen kleinen Laib Brot in die Hand zu geben. So fühlte jedes Kind als letztes, bevor es einschlief, den Laib Brot in der Hand. Innerhalb weniger Tage schliefen die Kinder die ganze Nacht durch, beruhigt durch das Brot, denn so wussten sie, dass es am nächsten Tag wieder etwas zu essen gibt. Sie waren ängstlich, weil sie aus der Vergangenheit wussten, dass ein Tag mit genug zu essen nicht unbedingt garantiert, auch am nächsten Tag noch etwas zu haben. Aber als sie mit einem kleinen Brotlaib in der Hand einschliefen, war die Sorge passé. Matthäus 6, Vers 32, dass der himmlische Vater weiß, was wir brauchen, ist dein und mein Leibbrot. Der himmlische Vater weiß, was deine finanziellen Sorgen betrifft. Er weiß um deine Sorge, um deine rebellische Tochter oder deinen rebellischen Sohn. Er weiß um das gebrochene Herz, den Schmerz, den keiner sieht, die anstehende und weitreichende Entscheidung. Er weiß es, aber eben weil er es weiß, lädt er dich trotzdem ein, es ihm auch nochmal zu sagen, weil sein Sorgen für dich konkurrenzlos ist. Und auch Psalm 55, Vers 23 lädt uns damit ein. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird für dich sorgen, er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Bisher haben wir von Jesus gelehrt bekommen, falsche Sorgen sind sinnlos, denn Gottes Sorgen ist konkurrenzlos. Aber weil er noch nicht fertig ist, macht er jetzt den Sack zu, schließt seine Unterweisung in der Dreiertaktik, wie man Sorgen besiegen kann, mit einer wichtigen Ermahnung. Falsche Sorgen sind sinnlos, denn Gottes Sorgen ist konkurrenzlos, daher sei deine Sorge kompromisslos. Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Aber Moment mal, heißt der Predigttitel nicht Sorgen besiegen? Wieso bekommen wir am Ende noch einmal auf die Sorge im Positiven zu sprechen? Nur wer die falschen Sorgen, die in unserem Text genannt werden, an Gott abgibt, kann für sich und andere richtig sorgen und vor allem der wichtigsten Sorge nachgehen, die uns im letzten Vers genannt werden. Es gibt falsche, aber auch richtige Sorgen, davon sprach ich bereits. Und in Epheser 4 lesen wir davon, wie Paulus den Christen in Ephesus sagt, legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an, legt die alte Denkweise ab und eignet euch die neue an. Wir können nicht nur ablegen, wir müssen auch anziehen. Und das meint Vers 33 an dieser Stelle. In Vers 32 spricht Jesus ja, und da können wir ja eine sehr schöne Beweisführung uns einmal heranziehen. Er spricht in Vers 32 von dem Trachten der Heiden. Und das ist quasi an dieser Stelle ein Synonym für deren sinnloses Sorgen. Aber genau das dort zugrunde liegende griechische Verb, dessen Stamm wird in Vers 33 positiv verwendet. Trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Nach dem Motto, wenn du dich schon sorgst, dann sorge dich doch wenigstens richtig. Nach der richtigen Sache. Nachdem Jesus uns gelehrt hat, dass falsche Sorgen sinnlos sind, weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist, wendet er sich letztens an die eine Sorge, die dich und mich sehr wohl umtreiben darf. Ja, muss, wenn wir das richtige himmlische Ziel vor Augen haben. Die kompromisslose Sorge für Gottes Reich. Diese Sorge soll kompromisslos sein. Und das griechische Wort für trachten, zeteo, meint ein intensives Suchen, ein eifriges Streben, ein Verlangen nach etwas. Und immer wieder lesen wir im Neuen Testament, dass es sehr wohl eine heilige Sorge gibt, die uns umtreiben darf, wenn wir eine himmlische Gesinnung erhalten haben. Was sind das für Sorgen? In den vorliegenden Stellen wird genau dasselbe Wort verwendet wie in Matthäus 6, aber positiv. Paulus sagt zum Beispiel zu den Philippern in Philipper 2, Vers 20, dass er ihnen Timotheus schickt und er wird wunderbar für ihr Anliegen sorgen, den Gemeindeaufbau. Petrus schreibt seinen Adressaten des zweiten Petrusbriefs, dass er ihnen einen Brief hinterlässt, damit sie sich an das erinnern können, was er ihnen überliefert hat. Und auch Paulus ermahnt Timotheus dazu, den Jungspund, dass er dafür Sorge tragen soll, der Gemeinde ein gutes Vorbild in seinem Wandel und seinem Wort zu sein. Tja, und auch in der Leidensliste an die Korinther schreibt Paulus von der Sorge für die Gemeinde. Und sogar an die Epheser sagt er, dass er Tag und Nacht sie ermahnt hat. Was anderes liegt darin als das, was wir echte Sorge, und zwar Sorge um die Seele, kurz Seelsorge bezeichnen. Wer es genau wissen möchte, kann 1. Korinther 12 aufschlagen. Dort steht ab Vers 24, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Dasselbe Wort. Jeder Christ hat den Auftrag, Seelsorge zu üben. Und zwar vornehmlich Männer an Männer und Frauen an Frauen. Es gibt also eine heilige Sorge, die berechtigt ist, auf dem Herzen zu tragen. Und diese steht in Verbindung mit dem Reich Gottes und die Sorge um die unsterbliche Seele. Während falsche Sorgen am Vorankommen hindern, werden heilige Sorgen dagegen zum nützlichen Treibstoff und dienen zur Auferbauung der Gemeinde. Ja, Matthäus 6, 33 hat daher zwei Anwendungen. Für dich, da du bereits ein Christ bist, ist dieser Vers programmatisch. Jesus sagt dir, kümmere dich zuerst um meins, dann kümmere ich mich um deins. Trachte nach meinem Reich und überlass den Rest mir. Aber Jesus sagt hier nicht nur einfach nur, trachte irgendwie nach dem Reich Gottes, sondern er sagt auch, trachte zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus gibt uns dadurch eine Rangfolge für unsere Prioritätenliste. Setze Gott an erste Stelle. Martin Lloyd-Jones schreibt zu diesem Vers, setzen Sie Gott, sein kommendes Reich, Ihre Beziehung und Ihre Nähe zu ihm und Ihre Heiligung an die erste Stelle und Sie haben Gottes verbindliche Zusage durch den Mund seines Sohnes, dass alles, was Sie für Ihr Wohlergehen in diesem Leben benötigen, auch für Sie da sein wird. Wie kann dieses Trachten praktisch aussehen? Da ist der Liebesdienst, der einem Kranken erwiesen werden kann. Die Teilnahme an der Gemeindegebetsstunde inmitten des turbulenten Alltags. Das Aufgeben eines zeitintensiven Hobbys, um die Zeit in Gottes Reich zu investieren, indem man einen Dienst in der Gemeinde übernimmt. Der arbeitsfreie Sonntag, an dem du dich der Anbetung und dem Gottesdienst widmest. Oder auch einfach die Überwindung der Menschenfurcht, um dem Sitznachbarn der Bahn freundlich am Ende noch ein christliches Traktat in die Hand zu drücken. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, 33 ist, ja, man könnte sagen, der Antiprokrastinationsvers schlechthin. Es ist der Vers gegen das Aufschieben von Aufgaben mit Ewigkeitswert. Und wer unter der berühmt-berüchtigten Aufschieberitis leidet, sollte diesen Vers auswendig lernen sich hin an den Ort hängen, wo man täglich am meisten isst und darüber nachdenken, was in der jeweiligen Situation bedeutet. So wie wir falsche Sorgen zu Beginn als Staatsfeind bezeichnet haben, die wir bekämpfen wollen, sind richtige heilige Sorgen und das Reich Gottes ein Staatsfreund, den wir herzlich willkommen heißen wollen. Jedermann Gutes tun, zuallererst in Hausgenossen des Glaubens, einander die Lasten zu tragen. Wenn wir uns um Gottes Anliegen kümmern, dann wird er uns versorgen oder im Wortlaut dies alles hinzufügen. In diesem Kontext gehört dann auch die Verheißung aus Psalm 127, der Herr gibt den Seinen in Schlaf. Matthäus 6, 33 klingt aber neben dieser ersten Anwendung noch an eine zweite, viel grundsätzlichere. Es spricht er vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Was heißt das? Der Liederdichter Johannes Heinrich Schröder aus dem 17. Jahrhundert, der fasste den Grundton wie folgt einmal zusammen. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter das Herz sich naget und plaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget. Erlange ich dies eine, das alles ersetzt, so werde ich mit einem in allem ergötzt. Jesus sagt uns hier in Vers 33, dass wenn du noch kein Christ bist, dies eine Not ist. Es ist das Trachten, das Suchen, das darauf hinlenken, das herzliche Sehen nach Gottes Reich und nach seinem Königreich. Während Jesus den Hörern bereits am Anfang zwei Wege vorgelegt hat und gesagt hat, du musst dich entscheiden, Gott zu dienen oder dem Mammon, so schließt er mit demselben Gedanken, entweder du bist ein Heide oder ein Himmelsbürger. Es gibt keine Alternative. Jesus schließt mit dem Aufruf, sei kein Heide, sondern diene dem wahren Gott. Trachte nach Gottes Reich, sorge dich um die ewigen Dinge. Und schau, was hier steht, musst du jetzt einmal ganz nahe kommen. Was ist die Zielrichtung deines Lebens? Wofür lebst du? Es ist heute die Sorge meines Herzens, dass hier heute Menschen sitzen, die am Sinn des Lebens vorbeileben. Die noch kein ewiges Leben haben. Die das Reich Gottes noch gar nicht kennen und noch unter der Macht der Sünde gefangen sind. Es ist meine Sorge, dass du nämlich noch gar keine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben kannst. Dass du noch gar keinen Blick für die Herrlichkeit, für sein Reich hast. Und wenn dem so ist, dann lass mich dir Amos 4, Vers 12 zurufen. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Denn du wirst Gott begegnen, früher oder später, ob du willst oder nicht. Nur kann es sein, dass es dann für dich zu spät sein wird, dich darauf vorzubereiten. Du kannst dich auf sämtliche Krisen vorbereiten, die besten Versicherungen abgeschlossen haben, das schönste Eigenheim haben, aber das Entscheidendste hast du verpasst. Du hast dich noch nicht darauf vorbereitet, dich noch nicht darum gesorgt, was sein wird, wenn du einmal vor Gott stehst. Die Bibel sagt, dass der lebendige Gott, weil er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, Anspruch auf unser Leben erhebt. Ja, um Vers 24 nochmal aufzugreifen. Er beansprucht, dass er dein Herr und mein Herr ist und dass wir ihm dienen. Und weil der Mensch aber von Geburt an lieber sein eigener Herr sein möchte und die Sorge um den Mammon, um sein Hab und Gut umtreibt, ist die Tür für uns da oben zu. Der Psalmist diagnostiziert, dass keiner, der nach Gott fragt, geschweige denn für sein Reich und seine Gerechtigkeit sich kümmert. Wir wollen lieber unser eigenes Himmelreich auf Erden aufrichten und unsere Vorstellung von Gerechtigkeit umsetzen. Und wenn uns Gott dazwischen kommt, dann nageln wir ihn fest. Wir schmeißen ihn raus und geben ihm und allem, was nach ihm riecht, am besten Betretungsverbot. Und weil dem so ist, kann Gott, wenn du ihm einmal so begegnen wirst, nicht einfach herkommen und sagen, ach, weißt du, alles gut. Kriegen wir schon wieder hin. Lass mal die 5 gerade sein. Gottes Gerechtigkeit, sagt die Schrift, fordert, dass du und ich ein fehlerloses Leben haben, ohne auch nur die einzige Rebellion gegen Gott. Wann hast du das letzte Mal geflucht, gestohlen, in Gedanken diesem oder jenem die Pest an den Hals gewünscht? Oh, wie fordert unsere rebellische Natur den Zorn des lebendigen Gottes heraus? Und weil Gott gerecht ist und seine Gerechtigkeit jeden Menschen dazu auffordert, sie zu erfüllen, gibt es eine große Kluft. Eine unüberbrückbare Kluft, gleich dem weiten Ozean. Und wenn da jetzt der Olympiasieger in guten Werken, mit seinem guten Werken, Weitsprung, mit seinen läppischen 9 Metern herkommt, wie weit wird er es über den Ozean schaffen? Er versinkt, genauso wie jeder andere Proto-Normalbürger. Der Mensch ist damit nach dem Maßstab von Gottes Gerechtigkeit dazu bestimmt, auf ewig verdammt zu sein. An einem finsteren Ort von Qualen, wo das Feuer nicht erlischt, wo das Zähneknirschen erschaudert und der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt, wie die Offenbarung sagt. Ein Ort, an dem die schlimmsten Sorgen des Herzens nicht nur quälen, sondern auch bittere Realität werden und es keinen Entrinnen gibt. Oh, fliehe diesen Ort. Fliehe, solange du noch kannst. Oder um es mit den Worten von 1. Mose 19 zu sagen, rette deine Seele. Denn weil Gott darum weiß, dass wir Menschen uns selbst den Weg zum Himmel verbockt haben, mit unseren selbsterlösenden Vorsätzen gepflastert haben zur Hölle, hat Gott bewegt von tiefer Liebe und herzlichem Erbarmen Christus gesandt. Gott hat Jesus gesandt, um uns Rettung anzubieten. Gott nahm das Wertvollste, was er hatte, und gab es für das Verachtenswerteste, was du und ich für ihn zu bieten hatten. Und Jesus wurde Mensch. Er kam auf diese Erde, ja, von einer Jungfrau geboren. Er ging über diese Erde, lebte ein perfektes Leben, verkörperte und verkündigte Gottes Reich und rief die Menschen dazu auf, von ihren falschen Sorgen sich abzuwenden und ihre Wege zu ändern. Er lebte aber nicht nur ein perfektes Leben, er starb wohl auch, obwohl er fehlerlos war, den brutalsten Tod. Von allen verlassen, von seinen besten Freunden verraten und verleugnet. Er ging gehorsam den Weg an das Kreuz, um uns ein Vorbild zu geben, dass auch wenn es hart auf hart kommt, im Letzten das Trachten nach Gottes Reich an erster Stelle steht. Und so legte er am Kreuz, als er sich willig dem Willen des Vaters beugte, den Umhang seiner Gerechtigkeit ab, sein perfektes Leben. Und er nahm die Strafe deines und meines gottlosen Lebens auf sich. Und durch diesen Tausch erfüllt er die Gerechtigkeit Gottes. Er, der noch am Kreuz sich fürsorglich um seine Mutter, ja, um seinen Freund kümmerte, hatte auch im Letzten noch einen fürsorglichen Blick für dich und mich. Und so betete er sterbend: Vater, vergib ihm, vergib ihr, denn er und sie weiß nicht, was sie tun. Und sogar noch an einen der beiden mitgekreuzigten Räubern evangelisierte er in seiner Sterbenstunde und lädt bis zum heutigen Tag mit seinen ausgebreiteten Armen und durchbohrten Händen alle zu sich ein, die unter der Last der Sünde und an sich selbst verzweifeln, dass sie Gott kennenlernen. Weißt du, wenn du einmal vor Gott stehst und gern in den Himmel eintreten möchtest, was wirst du dann sagen? Würdest du dann in der ersten Person Singular antworten und sagen, ich habe dieses und jenes getan oder dieses und jenes nicht getan? Oder wäre deine Aussage in der dritten Person Singular? Der Mann an dem mittleren Kreuz, er hat gesagt, dass ich kommen darf. Er hat die Strafe für mein altes Leben gebüßt und mir dafür sein Leben geschenkt. Er hat gesagt, dass ich kommen darf. Weil Jesus Sterben am Kreuz genau das beabsichtigt hat und der Mensch wieder mit Gott versöhnt werden kann, hat Gott ihn als Zeichen der Anerkennung nach 3 Tagen auferweckt und sein Opfer bestätigt. Dadurch ist Jesus über alle Maßen erhöht und hat ein Königreich, das nie vergehen wird. Wenn du Jesus vertraust und du ihn als Herrn in deinem Leben anerkennst, ist die Tür zum Himmel geöffnet. Weit geöffnet. Gott sieht dich dann in Jesus und heißt dich als sein Kind herzlich willkommen. Ja, weil Jesus uns ein ewiges Leben, ein ewiges Erbe im Himmel bereitet hat, soll sein Reich von nun an unsere größte Sorge sein. Das Trachten nach Gottes Reich soll die Sorge sein, die alle sinnlosen Sorgen in den Schatten von Jesu Kreuz rücken lässt. Ich sag's nochmal. Das Trachten nach Gottes Reich soll die Sorge sein, die alle sinnlosen Sorgen in den Schatten von Jesu Kreuz rücken lässt. Wer die Errettung seiner Seele erfahren hat und seinem eigenen Königreich und all seinen Sorgen den Rücken gekehrt, kann deshalb jetzt beim Vater unser die folgende Sorge vor Gott sehnsüchtig bejahen und beten: Dein Reich komme. Der Bäckermeister, von dem ich in Eingang sprach, sagte mir am Ende unseres Gesprächs, als ich fragte, wie er diesen aktuellen Druck denn überhaupt aushält, sinngemäß: Wenn ich Gottes Wort, das Gebet und die Gemeinde nicht hätte, wüsste ich nicht, wo ich wäre. Aber ich hänge mich an Jesus und sein Kreuz. Er wird es wohl machen, wie es auch geht. Wie können wir Sorgen besiegen? Jesus lehrt uns zunächst, falsche Sorgen sind sinnlos. Wir stehen dabei in einem täglichen Kampf gegen die Sorge. Weiter wird uns dieser Blick durch die Beispiele aus der Schöpfung geklärt. Falsche Sorgen sind sinnlos, weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist. Und weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist, hat jeder, der Jesus nachfolgt, den Auftrag, ein neues Lebensziel anzustreben. Er trachtet nach einem ewigen Reich und bekommt damit verbunden die Verheißung, dass Gott für alles andere sorgen wird, wenn wir uns kompromisslos um sein Reich sorgen. Amen. Lasst uns beten. Vater, danke für die Wahrheit deines Wortes und dass der Jesus an diesen einfachen Bildern uns das vor Augen stellt, vor Augen malt, wie sinnlos das unnützige Sorgen ist, Herr. Hilf, dass wir es im Alltag lernen zu begreifen, Herr. Und wenn es heute klar ist, dann lass es uns auch noch morgen klar sein und auch noch übermorgen, dass wir nach deinem Reich trachten, dass wir das an erste Stelle setzen, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem Beruf. Herr, wir möchten nach deinem Reich trachten. Und Herr Jesus, wir freuen uns so sehr darauf, wenn das eines Tages auch sichtbar werden wird, wenn du kommst und dein Reich aufrichtest, Herr. O Herr, erwecke dieses Land und erwecke diese Stadt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.